Ja, ich freue mich, wieder vor euch stehen zu dürfen, um gemeinsam über Glaubenswahrheiten nachdenken zu können. Ist immer so schwer, über was wollen wir sprechen, ist doch alles schon gesagt. Auch heute, das Wichtigste ist schon gesagt, Gott wurde die Ehre gegeben. Wir haben das Herrenmahl, das Abendmahl miteinander gehalten. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, solche Opfer gefallen Gott. Hebräer 13, 16. Darum soll es gehen heute Morgen. Bei uns in der Familie, also als ich noch klein war, ich war auch mal klein, ne, das kann man gar nicht glauben, erst recht nicht meine Kinder. Da hat mein Vater mal gesagt, der eine teilt, der andere sucht aus. Also solange wir noch zu zweit waren, ne, der eine macht dann zwei Häufchen, wenn irgendwas geschenkt, Süßigkeiten begab. Und was war der eine darauf erpicht, das wirklich ganz genau und ganz gerecht zu teilen, dass wenn der andere gleich aussucht, dass man garantiert nichts schlechter abschneidet. Und das ist natürlich auch schon mal ein sehr gutes Beispiel dafür, was da so in uns steckt. Ja, heute gibt es keine leichte Kost. Das wird nicht ganz so leicht. Das ganze Thema, Rüdiger hat letztens schon mal geschrieben, wie dankbar er ist, dass sich immer wieder jemand findet, der auch wieder bereit ist zu geben, der bereit ist zu helfen. Und aber ich möchte das lieber mit den Paulus-Worten jetzt nochmal sagen. Das ist gut, aber ich möchte, dass ihr dann noch vollkommener werdet. Gutes tun. Was hat es damit jetzt auf sich? Wenn man sich da so diese Welt anguckt, ich hatte das mal kurz nachgegoogelt und da kam dann die Bravo, ist da sicherlich keine gute Lektüre, um hier da von ihr zu zitieren, aber da stand dann eben drin im August 2014 50 gute Taten, die Welt besser machen. Ich werde wieder ein paar raus zitieren, es werden keine 50 jetzt, aber helfe deinen jüngeren Geschwistern bei den Hausaufgaben, stell dich bei deinen neuen Nachbarn vor, back mal einen Kuchen, begegne Menschen mit Lächeln, wenn dein Freund umzieht, hilf ihm dabei, hilf die Umwelt zu schützen, halte jemand die Tür auf, plane eine Schnitzeljagd, helfe deinen Nachbarn im Garten. Dein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Spende deine Klamotten an obdachlose Asylbewerber. Mach für deine Freunde eine Playlist mit allen Lieblingssongs und so weiter und so weiter. Oder wenn wir zum Thema Koran kommen, ist es so ähnlich. Wird das Thema gute Taten dort auch beleuchtet und betrachtet? Diese Barmherzigkeit Gottes, wie sie uns in Jesus Christus begegnet ist, gibt es dort ja nicht. Und deswegen geht es ja immer um gute Taten. Können die so auf einer Waage dann ausgewogen werden mit unseren bösen Taten? Und am Ende bleibt dann die Hoffnung, ob das genug ist oder nicht genug ist. Also Thema gute Taten bewegt schon alle Menschen und an dem Thema, das Thema Gewissen ist ja auch was, schließt auch an die Römerstelle dann an, wo Alex heute Morgen schon draus vorgelesen hat, die Menschen wissen, was richtig und was falsch ist. Oder Helfer sind glücklich und leben lange, stand in einer Zeitung von 2015. 95% von 3.500 befragten Freizeithelfern gaben an, sich nach Hilfseinsätzen besonders wohl zu fühlen und zogen sogar Vergleiche mit der Wirkung einer Droge. Helfer hätten außerdem um eine 40%ige höhere Chance, länger zu leben, als Menschen, die sich nicht für andere engagieren. Ja, wir wissen schon, dass einerseits etwas nicht stimmt mit uns allen. Wenn wir etwas Gutes tun, dann fühlen wir uns gut. Und wenn wir etwas Schlechtes fühlen, dann fühlen wir uns schlecht. Und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, dem anderen zu dienen, dem anderen zu helfen, Gutes zu tun und lassen uns doch viel lieber bedienen. Ich. Warum geht es jetzt nicht wieder um mich? Das schreit unentwegt in uns. Ich. Warum geht es nicht um mich? Ob wir Christen sind oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Das haben wir irgendwie alle in uns, diese böse Struktur seit dem Sündenfall, dass wir immer an uns denken, an mich denken, statt gehorsam zu sein. Das Wort fiel heute auch schon mal. Denken wir lieber an unsere Begierden. Was dient mir? Was hilft mir? Ja, die Menschheit hat ein großes Problem. Wir wissen, wie das Problem gelöst ist. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass es Abendmahl hinter uns liegt. Aber wie gehen wir nun mit dem Thema gute Taten um? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, schreibt Paulus in seinem Brief an die Epheser 2,8. Nicht aus Gnaden seid ihr errettet worden, denn aus Gnaden seid ihr errettet worden durch den Glauben, und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, dass sich nicht jemand rühme. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema. Ich möchte zu Anfang Jakobus 2 lesen, 14 bis 20. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder täglicher Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was würde ihnen das helfen? So ist auch der Glaube. Wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust gut daran. Die Teufel glauben es auch und die zittern sogar. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Auch schon Luther hatte mit diesen Versen Probleme, wo ja gepredigt wird, Glaube und du wirst gerettet. Jakobus zeigt uns, dass wenn der Glaube, die Umkehr zu Jesus Christus, nicht auch ein tätiger Glaube wird, wenn er nichts bewirkt, dann ist es ein toter Glaube. Ein Segenswunsch, wie er hier auch so schön beschrieben wird, der Herr segne dich und ernähre dich, aber wir geben ihm nichts. Vielleicht eher jemanden abzuwimmeln. Ja, selbst die Dämonen, selbst die Teufel glauben. Also ein reines Fürwahrhalten. Ich glaube, die Glaubensbotschaft, ich gehe zur Kirche, ist nicht das, was Jesus gemeint hat, als er sprach über Nachfolge, über Gehorsam. Ja, Jakobus legt, wie gesagt, hier die Finger, wenn man sagen will, in die Wunde der deutschen Theologie. Den Glaube muss sich durch Nachfolge beweisen. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit, wo wir so schnell meinen, wie viel müssen wir tun, um das zu schaffen? Darum geht es überhaupt nicht. Obwohl wir natürlich strukturell immer so angelegt sind. Das müssen wir einfach immer wieder auch im Auge behalten. Wie schnell kann ich im Auto fahren, um nicht geblitzt zu werden? Ja? Wie viel Steuern kann ich hinterziehen, um nicht erwischt zu werden? Nicht jetzt vielleicht für uns persönlich jetzt, aber diese Tendenz in uns, die haben wir alle. Ja? Kann noch weitergehen. wie viel Ehebruch kann ich betreiben, ohne dass meine Frau das bemerkt. Also man kann es in jedem Bereich ausdehnen, ausweiten. Ja? Und es, diese Tendenz haben wir alle. Und das, habe ich den Eindruck, wird eben auch häufig eben auch auf den Glauben projiziert, wenn über Werke gesprochen wird. Ja? Wie wenig Werke kann ich haben, um trotzdem gerettet zu werden? Dazu, weil das nicht neu ist und weil wir ja nicht die Ersten sind, die danach fragen. Lasst uns mal zu 1. Korinther 3 zurückkehren. Da behandelt Paulus genau diese Frage. 1. Korinther 3, ich lese die Verse 12 bis 17. Einen anderen Grund kann niemand lesen als Jesus Christus, ganz wichtig. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher jeder Art das Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird er jemand Werks verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Gleicher Ansatz, genügt mir, wie durchs Feuer hindurchgerettet zu werden. Ne? Also gilt nicht für mich, ist nicht so wichtig für mich. Und solche Gedanken kommen Menschen. Und solche Gedanken kommen Christen. Das ist nicht von irgendwo. Und deswegen ist es schön, dass Paulus das auch hier so rausarbeitet. Und wie gesagt, er spricht davon, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Also wenn es um unsere Werke geht, um unsere guten Taten geht. Ja, wir werden gerettet durchs Feuer hindurch, weil wir werden gerettet nur durch die Gnade Jesu Christi und nicht, weil wir so und so viele Taten abgearbeitet haben. Ganz wichtig. Aber dann kehrt er nochmal zurück, dass ich auch dass man nicht in die falsche Richtung völlig ab hier abrutscht. Da sagt er, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Also hier geht es dann um Sünde. Hier geht es dann nicht mehr um Werke. Hier geht es um Sünde. Wenn wir natürlich weiter in der Sünde leben, deren Verdammnis ist gerecht. Ja, also dass wir nicht dann zu der Seite dann völlig herunterfallen. Und es ist schön, dass Paulus das hier so rausgearbeitet hat für uns, die wir jetzt im Jahre 2018 leben. Werke und Sünde. Ja, wir sind Christen getan, wir sind Christen, haben Buße getan und wollen jetzt Jesus nachfolgen. Ich möchte gerne mal ein paar Verse einfach mal zum Thema gute Werke lesen jetzt hier. Habe ja schon versprochen, dass es keine ganz leichte Kost wird. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Apostelgeschichte 9, 36 vielleicht. In Joppe war eine Jüngere mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Apostelgeschichte 9, 36. In Joppe war eine Jüngere mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Römer 2, 7. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Römer 2, Vers 7. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 1. Timotheus 5, 25. Desgleichen auch die guten Werke, stets desgleichen sind auch die guten Werke stets offenbar und die anderen bleiben auch nicht verborgen. 1. Timotheus 5,25. Desgleichen sind auch die guten Werke stets offenbar und die anderen bleiben auch nicht verborgen. Wie gesagt, für alle die, die glaubten, das Thema gute Werke sei nur ein Randthema oder nur ein Nebenthema im Neuen Testament, die muss ich schwer enttäuschen. Es ist eines der ganz zentralen Themen des Neuen Testamentes. Titus 1, Vers 16. Sie beteuern, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Titus 1, 16. Sie beteuern, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Titus 2, 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinige sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Titus 2, 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinige sich ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. 10, 24 im Hebräerbrief. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Jakobus 3, 13. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Kommen wir da auch nochmal zu. So ein bisschen Weisheit gehört auch zu guten Werken. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Ja, man könnte denken, es reicht schon langsam, aber es geht noch ein bisschen weiter. Habe auch schon ein paar weggelassen. 1. Petrus 2, 12. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch verleugnen als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. 1. Petrus 2, 12. Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Lasst uns Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Ich höre es auf. Wer es mir noch nicht glaubt, dass es unendlich so weitergehen könnte, kann sich gerne nach der Predigt an mich wenden. Also ein ganz zentrales Thema des Neuen Testamentes, Gutes zu tun. Ja, das ist halt so eine Sache. Und das fiel den Menschen immer schon nicht so ganz so leicht. Vielleicht denken wir da mal an Martha und Maria zurück aus Lukas 10. Jesus zieht da weiter, ab 38 ist das jetzt, Lukas 10. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich bei dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Ja? Der Klassiker, was jetzt kommt. Ne? Die meisten von uns wissen das schon. Martha macht sich viel Sorgen, macht sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und dann sagt sie zu Jesus, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. So ist das mit den guten Werken, ne? Dann tun wir sie, keiner bemerkt sie und die anderen könnten mir auch mal ein bisschen helfen, ne? Das ist nicht ganz so einfach mit den guten Werken, damit auch in rechter Weise in unserem Herzen umzugehen. Und wie gesagt, nichts Neues, wenn keiner bemerkt, was wir getan haben, sich darauf zu besinnen, dass wir es für den Herrn getan haben. Und dass wir von ihm unseren Lob erwarten und nicht von Menschen. Wie gesagt, Jesus hat nichts dagegen, wenn wir dienen, wenn wir fleißig sind. Ist super, ist prima. Aber in dem Moment, wo wir dann anfangen und sagen, der muss das aber mindestens genauso machen wie ich, ja, und außerdem beachtet mich hier gar keiner, ja, dann sagt Jesus, so läuft das nicht. Da hast du gerade was falsch verstanden. Und genauso, wenn wir zu Füßen Jesu sitzen und seiner Rede zuhören, dann können auch andere Dinge mal warten. Und dann müssen auch andere Dinge mal warten. Wie schnell drängt sich etwa unser Gebetsleben uns was ein? Unsere Gebetszeit, wo alles andere wichtiger ist? Und unsere Bibellese, wo wir sie vernachlässigen, weil alles andere wichtiger ist? Ist es nicht genauso heute bei uns? Oder nehmen wir die Salbung Jesu, Matthäus 26, 10. Also ist er in dem Haus von dem Simon und da kommt wieder eine Frau und gießt da Salböl bei Jesus auf seinen Kopf, sein Haupt. Und die Jünger sehen das. Wir wissen aus Johannes, dass es Judas war, der da der Antreiber war. Die Jünger werden unwillig und sagen, Menschenskinder, das schöne Öl. Das hätte man ja für viel Geld verkaufen können. Da hätte man ja richtig viel Geld den Armen geben können. Und als Jesus dann das merkt, da schreitet er wieder ein und sagt, lass sie, sie hat ein gutes Werk getan. Ja? Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Lass es gelten für mein Begräbnis. Kritisieren wir andere, wenn sie gute Werke tun? Oder sagen wir womöglich, na, du willst wohl den Himmel noch erarbeiten, wa? Was du alles machst, du willst wohl den Himmel noch erarbeiten, wa? Vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig, wenn wir andere Menschen ihr Werk tun sehen, ihren Dienst tun sehen, denn sind wir nicht alle total verschieden? Kommen wir gleich nochmal zum Thema Gold und Silber haben wir nicht. Also, sie tut ein gutes Werk und wir sind gehalten, die Klappe zu halten. Ja? Nicht wir wissen das auch noch wieder besser. Der tut uns ein gutes Werk und dann sind wir still und lassen es passieren. Was haben wir da schon wieder reinzureden? Und wir können sicher sein, die Menschen haben sich nicht geändert in den letzten 6000 Jahren seit dem Sündenfall. Nein, wir wollen keine Drohnen sein im Bienenstock Christi. Habe ich selber erstmal nachgegoogelt heute Morgen, was das mit den Drohnen so auf sich hat. Wir wollen keine Drohnen sein im Bienenstock Christi. Gehen wir nochmal zu Jesus zurück. Lukas 6, 35. Da sagt Jesus hier, vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die undankbaren und bösen Menschen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die undankbaren und bösen Menschen. Ja, wird dann noch ausgeführt in Matthäus. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt es regnen über böse und gute Menschen. So ist Gott. So ist Gott. Er beschenkt uns reich, hatten wir morgen auch schon mal, die Offenbarung an alle Menschen. Ist ja wie abgesprochen heute Morgen hier. Und wir sollen es auch so tun. Wir sollen die Menschen gut behandeln, Gutes tun und leihen und damit Gott ähnlich sein. Aber kehren wir zu der Geschichte, Gold und Silber haben wir nicht zurück. Apostelgeschichte 3, Vers 6. landen wir da. Ja, das sagt Petrus hier, als sie auf dem Weg in den Tempel sind, zu dem Gelähmten. Petrus aber sprach: Silber und Gold haben mich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Das können wir so nicht. Oder ich habe es auf jeden Fall länger nicht gesehen. Oder mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Dass jemand auf dem Weg zur Gemeinde ist, einen Gelähmten da sitzen sieht und zu ihm sagt: Geld habe ich zwar nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf und geh umher. Aber sollten wir nicht erstmal das geben, was wir haben, anstatt nach den Dingen Ausschau zu halten, was andere konnten oder andere im Namen Jesu getan haben? Naja, wenn ich das könnte, dann würde ich auf Gold und Silber verzichten, dann würde ich auch lieber durch die Gegend laufen und Menschen gesund machen. Ja, mit Entschuldigung sind wir ja mal schnell daher als Menschen. Aber sollten wir nicht erstmal das einsetzen, was wir haben? Und jeder von uns ist da so reich beschenkt. An Zeit. Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit am Tag. Ich sage dazu mal, einer der wenigen Gerechtigkeiten, die es auf dieser Erde noch gibt. Ob du nun ganz arm bist, bettelarm bist oder ganz reich bist, jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit am Tag. An Liebe, die wir geben können. Barmherzig sein. Ja, liebevoll sein, barmherzig sein, mit anderen umgehen. Anderen Menschen zuhören können, sich die Zeit zu nehmen, ihnen zuzuhören. Es, wie gesagt, nicht immer gleich besser zu wissen, sondern einfach zuzuhören. Meistens können wir dabei auch eine Menge noch lernen. Andere Menschen zu trösten. Und für alles, was ich jetzt aufgezählt habe, braucht man nicht reich zu sein. Reich in Christus sollte man schon sein, denn ohne das geht das alles nicht. Dann haben wir nichts zu geben ohne Christus, wenn er uns nicht unser Herz gefüllt hat. Was haben wir dann zu geben? Natürlich kommen wir auch zu dem Punkt noch Geld geben. Natürlich kommen wir zu dem Punkt. Aber ich habe ihn ganz bewusst am Ende dieser Kette gesetzt. Nach Zeit, Liebe, barmherzig sein, zuhören, trösten und Geld geben. Und das ist auch ganz wichtig, so dass wir diese Reihenfolge einhalten. Denn wie schnell sind wir dabei, dass wir sagen, na, der hat ja genug, der kann das ja geben. Der kann ja bezahlen. Aber wir lernen auch da wieder bei Jesus, die arme Witwe, die den einen Pfennig da reingetan hat, da sagt er, die hat ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt. Die. Und viele Reiche legten viel Geld ein, steht da. Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht, solche Opfer gefallen Gott. Ja, das ist halt so eine Sache mit dem Helfen und Gutes tun, Weisheit beim Helfen. Und die alte Oma wollte gar nicht über die Straße. Aber egal. Naja, Spaß beiseite. Also das ist ja ein Sprichwort, der ist auch immer und überall wieder auftaucht mit den: Hast du heute schon eine gute Tat getan? Oder ich habe jetzt gerade meine gute Tat getan, ich bin durch für heute. Wird ja auch schnell ins Lächerliche gezogen. Das ist schon eine, wir brauchen da schon Weisheit zu. Es gibt da so eine Geschichte von einer Frau, die in Jerusalem Urlaub macht, also da Jerusalem besucht und dort sitzt ein Bettler am Straßenrand, der hat dann seine Hose hochgezogen, damit man sein eiternes Bein auch sehen kann. Und die Menschen legen immer Geld da ein. Und die sagt dann zu ihm: Mensch, soll ich sie ins Hospital bringen? Ja, ich meine, der Straßenstaub, der Straßenlärm hier und so. Aber der wollte gar nicht. Der wollte gar nicht. Das ist seine Geschäftsidee. Damit macht er seinen Lebensunterhalt. Und an solcher Geschichte merken wir auch, wie wichtig das bei Jesus immer war. Hat er mal Menschen gesund gemacht, die gar nicht gesund werden wollten? Wie oft hat er gefragt, was willst du? Was willst du eigentlich? Warum schreist du mir hinterher? Was gibt es denn? Als ob Jesus nicht wusste, was er wollte. Aber dass der Mensch es einmal klar artikuliert, ich will wirklich auch gesund werden. Ich will Hilfe haben. Nicht jeder Mensch braucht wirklich Hilfe, auch der darum bittet. Auch dort ist ein bisschen Weisheit gefragt. Was sagt Spurgeon? Wenn wir uns wie ein Esel aufführen, dann müssen wir nicht uns wundern, wenn uns jedermann seine Last auflegt. Wenn wir uns wie ein Esel aufführen, müssen wir uns nicht wundern, wenn jedermann uns seine Last auflegt. Nein, aber gut. Nicht jeder Mensch, der wirklich Hilfe braucht und darum bittet, vielleicht ist er einfach nur zu bequem. Vielleicht müsste er eigentlich mal einen Arschtritt haben oder so. Vielleicht sind Menschen einfach zu bequem und sagen, no, der wird das schon machen für mich. Der hilft mir schon. Deswegen ist ja auch Kindererziehung ja auch so wichtig. Dass wir ihnen eben beibringen, dass Leben Verantwortung beinhaltet, Leben auch Nachgeben in einer Familie beinhaltet. Oder vielleicht kann jemand nur nicht mit seinem Geld umgehen, dass er ständig am Monatsende pleite ist. Vielleicht bräuchte er da mal Hilfe und ist dann sehr angefasst, wenn wir ihn darauf ansprechen. Ja, es kommt natürlich im Wesentlichen auf unsere Herzenseinstellung an. Matthäus 25 vom Weltgericht. Jesus, wärst du das gewesen, also dir hätten wir auf jeden Fall geholfen. Also dafür haben wir unser letztes Hemd noch, hätten wir für dich noch gegeben, Jesus. Keine Frage. Kommt Jesus vorbei, hätten wir es bestimmt getan. Aber was sagt Jesus? Was ihr ein von diesen meinen Geringsten getan hat, das habt ihr für mich getan. Es ist genau andersherum. Es ist nur eine faule Ausrede wieder von uns. Jesus, wenn du durch die Straße gegangen wärst, hätten sofort uns freigenommen, hätten sofort Palmenblätter abgepflückt, hätten sofort uns schick angezogen und hätten dir alles gegeben, was du wolltest. Und deswegen auch diese Jakobus-Geschichte von vorhin. Ja. Nährt euch und sättigt euch, aber ansonsten lasst uns doch bitte in Ruhe. Stört uns bitte nicht in unserem Gottesdienst. Oder vielleicht noch die Geschichte von dem Reichen und Lazarus. Auch sehr bildlich, wie Jesus das so schön ausdrückt, wie der Lazarus immer vor der Tür lag und nur das aß, was von des reichen Tisch fiel, und der Reiche jeden Tag herrlich und in Freuden lebte. Und am Ende schreit er dann: Abraham, schick doch Lazarus zu meinen Brüdern, damit die nicht auch an diesen furchtbaren Ort kommen. Herzenseinstellung. Wo steht unser Herz gegenüber denen, die weniger haben, die nichts haben, die vielleicht auch selber schuld sind? Bitten wir Gott um Weisheit, richtig damit umzugehen, dass wir die richtige Herzenseinstellung haben, zum Thema gute Werke. Ich möchte noch bitten, dass zwei Brüder mit uns beten.
Großer Gott, himmlischer Vater, danke für den ersten Tag der Woche heute. Danke, dass wir an Christus gedenken durften durch Brot und Wein. Danke für die Worte, die wir gehört haben, für die Lieder, die wir singen durften, zu deiner Ehre, zu unserer Erbauung. Segne heute unsere Brüderbesprechung. Lass uns da alles entscheiden, was wir entscheiden sollen, und die Punkte behandeln, die wir behandeln sollen. Führe das alles. Segne alle, die unterwegs sind. Hilf Frank, stärke seine Gesundheit. Danke für sein gutes Vorbild. Danke für seine Gelassenheit und dass er sich in dir geborgen fühlt. Segne Silke und Frank, nimm uns jede Beschwerde weg. Gib uns immer die Gesinnung Christi. Lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, auch Täter des Wortes. Lass uns alles ändern, was wir ändern sollen. Lass uns jede Sünde bekennen, die wir bekennen sollen. Lass uns bewusst leben. Heilige uns durch und durch, sodass wir bleiben unversehrt und unsträflich an Körper, Geist und Seele bis zur Wiederkunft des Herrn. Segne auch, wenn Michael in die Ukraine reist. Lass ihn da alles ausrichten, was er ausrichten soll. Führe und segne jedes christliche Treffen. Sei auch mit Jasmin und Markus. Lass sie ihre Studien sehr gut schaffen. Lass sie ihre Prüfungen sehr gut schaffen. Führe uns in allen Lebenslagen. Segne Partners in Progress, Kalogo-Arbeit, hilfst als Martyrerkirche, Open Doors, jede Bibelgesellschaft. Lass sie die Menschen helfen, wie sie helfen sollen, an Körper, Geist und Seele. Danke für alles Gute, was dadurch schon getan worden ist. Lass uns verantwortungsvoll umgehen mit den Dingen, die wir haben, mit Zeit, Kräfte. Gott, wir danken dir für deine Verheißungen. Wir loben, wir preisen dich durch Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Lieber Vater, lass uns begreifen, dass die bessere Welt nicht anfängt, wenn die anderen besser werden. Lass uns auf uns schauen. Gib uns den Mut, dass wir uns selbst immer wieder in unserem Denken, in unserem Reden und Tun in Frage stellen. Und lass bei uns anfangen, was du in dieser Welt vorhast. Wir haben das gesehen, wie aus deinen Worten mit einer ganz kleinen Schar von Menschen sich eine Welt verändern kann. Lass uns den Mut immer wieder aufs Neue aufgefrischt sein, dass wir daran glauben, dass wir daran festhalten und dass wir uns selbst auch immer wieder mit betrachten in all dem und unser Selbst immer wieder in Frage stellen. Nicht, dass wir immer mit ich und ich anfangen, sondern dass wir auch den anderen sehen. Vor allem, dass wir auf dich schauen, auf Christus schauen. Er soll der Anfänger und Vollender unseres Lebens sein. Und möge dies auch geschehen im Alltag. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
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 Ja, Michael, vielen herzlichen Dank für die mahnenden, aber auch mutmachenden.